weil wir mittlerweile fast nur noch produzierte Werbung haben. Ja, es muss alles 1:1 so nachgesprochen sein, wie es von der Marketingagentur. Dann wird es nochmal korrigiert, dann wird es nochmal korrigiert. Dann ist auch die Werbung irgendwann nicht mehr authentisch. Und ich fand, das war das beste Mittel, was du in einem Podcast hattest, eine authentische Werbung.
Da hast du 5 Seiten Briefing, die aus rechtlichen Gründen so genau sagen müssen und gar nicht anders. Und dann kriegst du es einfach nicht so hin, das als Host das rüberzubringen. Dass die Performance am Ende nicht stimmt, liegt genau daran, weil es keine Werbung ist, sondern eine Testimonial-Werbung. Und das ist immer eine persönliche Empfehlung. Wenn die nicht authentisch ist, dann folge ich der auch nicht.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und ich habe heute 2 brillante Podcast-Köpfe in meinem Podcast. Und das Ganze auch mit einem gewissen Respekt bin ich das angegangen, weil die beiden sind Experten, nicht nur technisch, sondern auch also von der Produktion, sondern auch inhaltlich und haben ganz viel beizutragen zu dem Thema Podcasting und Audio im Generellen. Und ja, warum hatte ich so viel Respekt? Weil mit Daniel Sprügel, den kennt ihr alle aus der Sport-Business-Welt, und mit Timo Knob, den werdet ihr auch kennenlernen, wenn ihr den nicht schon kennt, der hat auch eine ganze Menge Sport-Podcasts zu verantworten. Ja, wie gesagt, 2 Experten in dem Thema Podcast hier bei mir zu Gast hatte. Und ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen und viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen. Es ist einfach eine tolle Folge geworden. Hört einfach rein. Viel Spaß mit Teil 1 heute und gerne dann auch nächste Woche wieder mit Teil 2. Aber jetzt geht's erstmal mit Teil 1 los. Viel Spaß. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit 2 Köpfen, ja, die ich ständig fast auf dem Ohr habe, zumindest die es gewohnt sind, in einem Podcast präsent zu sein oder sogar selber zu produzieren. Und deswegen ist das heute eine ganz besondere Folge, für mich auch eine ganz besondere Ehre. Und ja, ich darf vorstellen, auf der einen Seite Gründer, Podcaster, Producer, Medienmacher. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nennen soll, denn auf beide trifft das zu. Auf der einen Seite habe ich gesagt, Daniel Sprügel, er ist Host von dem Sports Maniac Podcast. Und da freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Denn ich habe dich halt ständig auf dem Ohr, Daniel. Seit Jahren schon begleitest du meine Karriere hier im Sportbusiness. Also vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen, moin aus Hamburg, Daniel.
Ja, moin aus dem wunderschönen Krefeld. So schön ist es nicht, aber... ja, schön, bei dir zu Gast zu sein. Bin mal gespannt, so auf der anderen Seite zu sitzen, wie das ist, was man da machen muss. Da bin ich ja fast noch Rookie, auch wenn ich schon links und rechts ein paar Podcasts gemacht habe.
Ja, wahrscheinlich deutlich mehr als ich, aber dazu kommen wir später noch. Und auf der anderen Seite ein ebenso erfahrener Podcaster. Er ist ebenfalls Gründer, Producer, Medienmacher. Das trifft auf euch beide eigentlich zu. Und mit ihm habe ich schon so manche gemeinsame Zeit verbracht im Umfeld von Netzwerken, im Umfeld von Veranstaltungen. Er hat zudem noch eine große Leidenschaft, ein großes Talent für die Fotografie. Darüber wird er vielleicht auch ein bisschen was erzählen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Timo Knob. Moin, Timo.
Guten Morgen. Passt alles, was ich so gehört habe.
Von wo schalten wir dich dazu? Wenn wir den Daniel aus Krefeld haben, haben wir dich aus?
Nicht so weit weg, auch aus Nordrhein-Westfalen, aus Lippstadt. Wer das nicht kennt, das liegt zwischen Dortmund und Paderborn und ist natürlich die Heimat von Karl-Heinz Rummenigge. Das wissen immer die meisten irgendwie zuzuordnen. Also mitten in Deutschland, da bin ich.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Sportthema, auch wenn wir heute nicht vielleicht so viel über Kaya Sumenige reden werden, aber wir werden vielleicht ein bisschen näher noch auf Lippstadt eingehen. Also ich finde es mega, dass ich euch beide hier einmal zusammengebracht habe und habe es ja gesagt, das ist also vielleicht die ungewöhnlichste Folge heute, weil ich habe es ja mit 2 Profis zu tun, die das Thema Podcasten deutlich besser beherrschen, deutlich längere Erfahrung haben, als ich das habe, und bin sehr gespannt, wie ich mich heute so schlage innerhalb dieser Aufzeichnung. Und ja, lass uns mal reinstarten. Ich habe viel angekündigt, ich habe viel erzählt über euch, also was Titel angeht, aber viel spannender wäre es natürlich, wenn ihr einmal darüber berichtet. Wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Was genau macht ihr? Was versteht man unter Podcaster und Medienmacher? Daniel, erklär uns einmal, wir kennen uns auch aus dem Sportumfeld, erklär uns auch einmal ganz kurz deinen Werdegang und was du jetzt aktuell mit Sports Maniac eigentlich machst. Also die Bühne einmal für dich.
Ja, weil ich es hasse, dass wenn Gäste sich zu lange vorstellen, weil die Hörer wollen ja schnell ins Thema reingehen, mache ich es ganz kurz. Ich habe eine Vermarktungsvergangenheit, auch wie du, bei Sport 5 gearbeitet. Dann lange im Startup gearbeitet, dann selbst auf die Idee gekommen, zu gründen oder gründen zu wollen, mit Podcast als Hörer angefangen, dann irgendwann gesagt, ich mache einen eigenen über Sport-Business-Themen, dann irgendwann die erste Anfrage bekommen, hey, kannst du einen Podcast für uns machen? Und dann ist daraus eben eine Agentur oder ein Produktionsstudio entstanden, mit Maniac Studios. Und das waren so die letzten 15 Jahre im Sport-Podcast-Business im Schnelldurchlauf.
Das war jetzt in der Tat ein bisschen Schnelldurchlauf. Ich mag das ja schon noch ein bisschen einzutauchen, weil unsere Hörer haben ja auch irgendwie alle noch Karrieren im Sport gemacht oder im Sport noch vor. Du hast das so ein bisschen schnell abgetan, die Zeit beim Vermarkter. Das war jetzt nicht einfach nur so ein kleiner Besuch. Das war ja schon ein bisschen intensiver. Also du hattest, glaube ich, auch viel Zeit in Frankfurt verbracht. Magst du noch ein bisschen was über den Einstieg bei Sport 5 erzählen?
Ja, ich habe 2010, ich weiß gar nicht mehr, bewusst gesagt, mein Studium abgebrochen, mein Master, Bachelor habe ich gemacht, aber dann ein Angebot bekommen, von Sport 5 zu Eintracht Frankfurt zu gehen. Leider sind die dann abgestiegen und die Stelle wurde gestrichen. Deswegen bin ich dann in die Zentrale gekommen nach Hamburg. Das legendäre HMS, das ist jetzt auch noch Hospitality Media Sales, das heißt, am Telefon sitzen, 60 bis 80 Telefonate zu führen am Tag. Und mein erster Tag habe ich damit verbracht, Nachwuchspakete für Dynamo Dresden zu verkaufen. Dadurch die harte Sales-Schule gegangen, irgendwann doch nach einem halben Jahr zurück zur Eintracht gekommen. Und da bin ich dann wirklich schon nach einem Jahr wieder weggegangen, weil Sport 5 ein Startup ja mit investiert hat in Berlin. Fanmiles hieß das damals, das Bonusprogramm gemacht hat im Sport. Und da bin ich dann in Berlin, habe da das Business Development aufgebaut, Partnerschaften mit Vereinen und Brands geschlossen. Und doch irgendwie immer beim Thema Vermarktung geblieben. Und aus dem Grund ist auch so ein bisschen mein Podcast entstanden, also Sport-Business-Podcast mit Fokus auf digitale Trends, Innovationen, weil ich so gemerkt habe, ey, wir haben da so ein Thema, Bonusprogramme, Loyalty, und habe gemerkt, hey, das Wissen im Sport ist eigentlich gar nicht so da, was Digitalisierung angeht. Und das wollte ich so ein bisschen aufschlauen. Also die erste Idee war, so ein Format zu haben, wo man Menschen mit bereichert, Mehrwert schafft, so wie du es mit deinem Format ja auch machst. Und dadurch ist Sportsmanic 2016 entstanden, also 9 Jahre fast her. Und seitdem gefühlt jede Woche Podcast veröffentlicht, aktuell. Also wenn unser Podcast hier rauskommt, kommt unsere 500. Folge raus. Ich hoffe, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter ausgeholt, wie du es gerne hättest.
500. Folge, das ist Hut ab, wenn ich den symbolisch so einmal abnehmen darf. Also finde ich mega. Und deine persönliche Sportkarriere, also gab es irgendwie einen Bezug zum Fußball? Warum zweimal Eintracht? Hat das irgendwie auch für dich einen persönlichen Bezug? Also wie ist deine eigene Sportkarriere?
Miserabel, würde ich sagen. Also nie Ambitionen gehabt, irgendwas größer zu erreichen. Aber ich habe so ein bisschen familiäre Prägung, weil aus meinem Umfeld die Firma Jaco entstanden ist. Also mein Onkel hat die gegründet, Sportartikelausrüster. Hab da, wenn man so will, jetzt müssen gewisse Leute weghören, aber schon im Kindesalter angefangen zu arbeiten. LKWs ausgeräumt für ein paar Euro die Stunde und Trikots bedruckt von Hansa Rostock und SC Freiburg. Und da einmal irgendwie im Sport reingeschnuppert und da war für mich so ein bisschen der Weg klar, in die Sportbranche zu gehen. Das war kein Unfall, dass ich in die Podcastbranche geraten bin, war umso mehr ein Unfall.
Ja, umso besser, dass du da dran geblieben bist bei 500 Folgen. Also wie gesagt, Chapeau. Timo, wir wollen aber auch einmal hören, wie bist du in diese Rolle reingekommen, in der du jetzt bist, und was hast du vorher gemacht? Natürlich müssen wir ein bisschen was über deine Fußballkarriere oder deine Sportkarriere erfahren. Also magst du dich einmal vorstellen, bitte?
Meine Fußballkarriere, das klingt ja so, als wäre ich Profi gewesen oder zumindest angehend. Das war ich also überhaupt nicht. Ich habe Sport studiert, Sportmanagement in Köln und habe dann noch 2 Jahre lang da auch im Rahmen eines DFB-Projekts gearbeitet, das geleitet, so bis, wann war das, 2008. Und danach hatte ich so auf Wissenschaft irgendwie sogar keine Lust mehr und kein Bock mehr. Und ich habe ja einen Bruder, der auch sich in der Medienwelt und in der Sportmedienwelt herumtreibt. Den kennt ja auch der ein oder andere, Matze Knob. Und er hat damals angefangen, für die Bild relativ viele Videos, wöchentliche Videos zu machen. Und ich habe dann gesagt, als ich an der Sporthochschule aufgehört habe, ach Mensch, ich gucke mir das mal an. Ich fahre mal mit und schau mal, wie das so ist, was du da so machst und so. Und darüber habe ich den Tobi Holtkamp kennengelernt von Bild.de, der quasi die Videos von Matze immer betreut hat. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich angefangen habe, die Videos von Matze zu produzieren und bin darüber dazu gekommen, Videos und Medieninhalte zu produzieren. Bin seit 2008 jetzt selbstständig mit der Produktion von Medieninhalten für Unternehmen, für Verlage etc. etc. und natürlich auch für Comedians. Neben Matze sind da auch noch Olli Pocher und sämtliche andere Comedians, für die ich Inhalte produziere. Und 2019 hat mich damals der damalige Manager von Oliver Pocher, Sascha Rinne, angesprochen und hat gesagt, du, ich habe da 2, 3 Leute aus dem Eishockey-Bereich, die wollen ganz gerne einen Podcast machen. Kennst du dich damit aus? Da musste ich natürlich sagen, nö, kenne ich mich nicht mit aus. Ich kenne mich mit Medienproduktionen aus, Audioproduktionen, ja, aber Podcasts als solches kenne ich mich nicht aus. Aber deswegen können wir uns ja trotzdem mal damit beschäftigen. Und dann ist mir der Name Daniel Sprügel begegnet und jemand hat gesagt, du, frag doch mal den Daniel Sprügel. Der kennt sich mit Podcasts wirklich aus.
Stimmt.
Und da hat Daniel Sprügel mir damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, 2019 auf dem Spobis in Düsseldorf erklärt, wie das geht, wie man einen Podcast anlegt. Und seitdem bin ich auch in diesem Thema. So, und,
die Eishockey-Show war das damals.
Ne? Richtig, die Eishockey-Show mit Sascha Bandermann, mit Basti Schwele und Rick Goldmann. Genau. Damit haben wir angefangen und dank deiner Hilfe hat das auch ganz wunderbar geklappt. Ich glaube, die gibt es ja auch heute immer noch. Und wir haben dann mit SR Management, also Sascha Rinne und dem Tobi Holtkamp zusammen die Podcast-Bande gegründet, für die ich mit meinem Unternehmen, also mit Knob Media, sämtliche Inhalte produziere. Ja, und das ist so der Werdegang von mir zum Podcasting.
Und jetzt müssen wir noch auf deine sportliche Karriere eingehen.
Ja, ich spiele aktiv Skaterhockey und Eishockey, zum Glück in untersten Ligen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 22. Und früher habe ich halt ganz, ganz lange Fußball gespielt, bis ich 36 war und habe da im Rahmen meines Studiums auch mal die A-Lizenz gemacht und eben für das DFB-Talentförderprogramm gearbeitet und habe es dann aber irgendwann dabei bewenden lassen. Mir wurde mal gesagt, oder ein Berater hat mal gesagt, du, wenn du möchtest, kann ich dich auf jeden Fall irgendwo Richtung Regionalliga auch mal vermitteln. Das ist sehr gut, was du da machst. Da hat er mehr an mich geglaubt als ich an mich. Und da ich schon 28 war, sah ich da auch nicht meinen Weg noch in die Nationalmannschaft irgendwo vorgezeichnet. Deswegen habe ich mich dann eher dem beruflichen Feld gewidmet als dem beruflichen Fußballspielen.
Jetzt haben wir eine Gemeinsamkeit, stelle ich gerade fest, Timo. Ich habe nämlich Daniel damals auch angerufen. Es gab nämlich vor Devonsport, der Podcast, gab es noch einen anderen Anlauf von mir, damals aus der Trainer- und Coaching-Szene. Und da hatte ich Daniel auch angerufen. Also wir wurden beide ein Stückchen über dieses Business aufgeklärt von Daniel.
Sorry dafür.
Mittlerweile nimmt er Geld dafür. Das gehört also, wie ich verstanden habe, aktuell zu seinem Business. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Sag mal, ja, Timo.
Machst du das beruflich?
Ich versuche damit, meinen Kühlschrank vollzukriegen. Aber ich bin auch immer gerne bereit, gerade so, ich will nicht sagen unter der Hand, aber bin so ein Freund von Geben und Nehmen wie bei einem Bankkonto. Da muss man erstmal einzahlen, bis man was zurückbekommt. Und so habe ich immer schon im Business agiert, dass man gerne, ich meine, das tut mir nicht weh, euch da 2, 3 Tipps zu geben. Wenn ihr damit irgendwie was erreichen könnt, dann ist es fein für mich. Und das, da bin ich immer mit gut gefahren im Businessleben.
Also wofür es gereicht hat, war, um die Frage meines Vaters grundsätzlich zu beantworten, verdienst du denn was dabei?
Das ist das Wichtigste.
Und du konntest das bejahen, hoffe ich. Ja, das lassen wir mal aufstehen. Daniel. Da kommen wir nachher noch zu, ob zu den Zahlen.
Aber ich baue mal einen Cliffhanger ein, zu Beginn nicht.
Ja, das wird auch spannend zu sein. Pass auf, Timo, das lassen wir ganz kurz uns teilhaben. Den Sportsmaniac-Podcast, glaube ich, den haben vielleicht viele unserer Hörer, da wir uns ja im Sportumfeld bewegen, auch bestimmt als Favoriten abgespeichert. Welche Podcasts begleitest du, Timo? Kannst du nochmal kurz, vielleicht kannst du so 2, 3 Namen
nennen. Viele, also beziehungsweise im Moment, also das Podcast-Welt ist ja schnelllebig und auch umtriebig und da tut sich natürlich immer wieder was, aber um mal so ein paar hervorzuheben, ich glaube, einer unserer längsten und vor allen Dingen erfolgreichsten Podcasts, die wir produzieren und mit begleiten, ist die Pochers Frisch Recycled. Früher die Pochers, davor die Pochers hier. Anfangs mit Olli Pocher und mit Amira und jetzt dann mit Sandy Meyer-Wölden. Mit denen haben wir letztes Jahr den Deutschen Podcastpreis gewonnen. Das ist sicherlich der erfolgreichste Podcast, wenn man das so will. Der ist ja auch schon seit vielen Jahren bei Podimo vermarktet. Und ja, wie gesagt, so ein Deutscher Podcastpreis ist dann ja ein bisschen was. Aber um ein paar andere zu nennen, gibt es natürlich auch echte Champions XXL mit Matze Knob, so mein Bruder mit Rainer Kallmund. Tobi Holtkamp, wir haben lange Zeit 2 Podcasts Sky gemacht, Backstage Boxengasse, ich glaube der mit oder sogar der erfolgreichste Formel 1 Podcast in Deutschland, Mad Dog und Wingman mit Michael Stich und Patrick Kühnen auch für Sky. Es gibt aktuell machen wir auch viel Vergnügen mit Deutsch Comedian und Juliette Schoppmann. Wir haben aber auch ein paar kleinere Sachen gemacht. Gibt's, könnte ich jetzt hier so 20 Stück aufzählen. Das bringt euch nicht so viel. Vielleicht interessant zurzeit den Podcast Spielmacher 360, den wir für die Podcastbande und für 360 Media produzieren, mit Sebastian Hellmann und unterschiedlichsten Gästen, der dann auch als Fernsehsendung bei Sky ausgestrahlt wird, im 14-tägigen Rhythmus. Und aktuell haben wir auch noch Frauke Ludowig, exklusiv und ungeschminkt mit ihrer Stylistin, die einen wöchentlichen Podcast haben. Und der Unterschied zu früher, wo wir grundsätzlich alles immer nur als Audio-Podcast produziert haben, ist, dass jetzt fast nur noch Videoproduktionen stattfinden, wo halt dann tatsächlich auch auf sehr guter Qualität Videos und sämtliche Materialien für Social Media zur Bewerbung.
Da würde ich gleich auch nochmal drauf eingehen, wie sich das verändert hat. Das war jetzt schon ein kleiner Werbeblock für so ein paar Podcasts aus der Medienwelt. Die Namen, die sind hier geläufig, vielleicht wenig, obwohl teilweise hast du ja auch deutliche Sport-Podcasts mit eingeworfen. Daniel, wie bist du da aufgestellt? Rein Sport? Ich glaube, da gehst du auch drüber hinaus. Es ist nicht mehr nur rein Sport bei dir, ne? Also vielleicht magst du nochmal so 2, 3 Titel nennen, mit denen wir dich in Verbindung bringen dürfen.
Ich knüpfe mal an, wo ich vorhin aufgehört habe. Ich sagte ja, dass ich meinen eigenen Podcast gemacht habe und irgendwann die erste Anfrage bekommen habe. Hey, kannst du nicht für uns? Das war damals die Deutsche Bahn, die ein Sponsoring gehabt hat beim Deutschen Olympischen Sportbund und gesagt hat, wir wollen eine Sponsoring-Aktivierungskampagne machen mit einem Podcast, mit Athleteninterviews. Auch da habe ich mich zusammengesetzt mit dem Ansprechpartner und gesagt, hey, hier, das und das würde ich so und so und so und so machen. Ich war ja noch an der Festanstellung und er sagte irgendwann am Ende des Gesprächs, Daniel, danke für die Tipps, aber ich will, dass du das machst. Ja, wie ich bin ja fest angestellt, ich mache das Hobby und so weiter. Ja, denk doch mal drüber nach. Dann war ich eine Woche im Urlaub und nach dem Urlaub habe ich gesagt, hey, warum nicht mal den Schritt wagen, die Selbstständigkeit und dieses Projekt umsetzen. Habe dann auch gekündigt, das klingt jetzt so heroisch, war es aber nicht, sondern ich war dann eher an dem Zeitpunkt, wo ich sagte, ich habe da mehr Bock gehabt, das selbstständig zu machen. Deutsche Bahn, Projekt wurde dann umgesetzt. Ich habe damit ein okayes Budget verdient. Also war für mich in der Umrechnung so, was waren 3 Monatsgehälter dann als Budget? Noch wenig Wissen, Ahnung davon, dass brutto nicht gleich netto ist. Aber das lernt man als Selbstständiger sowieso irgendwann. Und dann ist so ein bisschen in Anführungsstrichen eskaliert positiv. Also damals gab es ja auch wenig Leute, die Podcasts gemacht haben. Einer der ersten Anfragen war dann von Georg Nolte, damals Manager von Nico Rosberg, der mit Nico einen Podcast gestartet hat, der gesagt hat, wir saßen bei Bernie Ecclestone auf der Dachterrasse und wir haben so viel Grillen im Hintergrund auf dieser Aufnahme, die wir gemacht haben. Könnt ihr uns da nicht helfen? Und das konnten wir kurzfristig und sind dann da so mit, wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Projekt gekommen. Dann lustigerweise haben wir auch irgendwann mal mit Sky zusammengearbeitet. Damals ein paar Podcasts von Sendungen, also von Torra war das damals oder der Sky 90. Einfach 1:1 die Sendung, die es gab, als Podcast zweitverwertet. Da die Shows aufgesetzt für Deutschland und Österreich. Das war so wirklich die Anfänge, so 2017, 2018. Sicherlich der größte Start dann für uns oder Booster war, dass wir den Phrasenmäher produziert haben, zusammen mit Kai Dramann und Bild, was heute auch noch mit einer der meistgehörtesten Sportpodcasts ist. Sind da allerdings seit Ende letzten Jahres nicht mehr mit dabei als Produktionspartner, weil die es selber machen. Aber unser Weg ist dann viel mehr in Richtung auch Beratung von Sportvereinen, Verbänden. Wenn ich jetzt die Liste lang mache, dann habe ich ja auch irgendwie 50 Organisationen, die dann auf der Liste stehen. Deswegen nur so 2, 3 Projekte, die wir zuletzt gemacht haben, weil sich auch das ein bisschen geschiftet hat, dass wir weg sind von den reinen, Timo, du hast schon gesagt, reinen Audioproduktionen. Video wird immer wichtiger. Für uns ist auch der Stil des Podcasts sich ein bisschen angepasst. Also weg von den dauerhaft fortschreitenden Podcasts hin zu Highlight-Produktionen wie Dokumentation. Also wir haben eine Dokumentation gemacht, wie man es ja von Netflix kennt im Videobereich, eben nur mit Audio für die NFL in Deutschland, rund um das Deutschlandspiel letztes Jahr. Oder auch, was natürlich vom Timing her perfekt war, Die Meistersaison und Pokalsiegersaison von Bayer Leverkusen haben wir begleitet mit einem Audioteam. War natürlich für uns ein Wahnsinnsprojekt, da mit dabei zu sein. Das waren so ein bisschen größere Projekte. Und wohl wissend, jetzt den Schlenker muss ich doch noch machen. Irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir auch dann Anfragen von Brands bekommen haben. Damals noch unter der Marke Sportsmaniac oder Daniel Sprügel hatte ein Interviewgast von mir im Podcast bei Sportsmaniac gesagt, hey, meine Frau arbeitet im Employer Branding von Peek und Cloppenburg in Österreich. Die wollen einen Employer Branding Podcast machen. Sprecht doch mal miteinander. Dann habe ich mir überlegt, irgendwie blöd. Ich habe jetzt hier Sport, Sport hier, Sport da. Daniel steht für Sport. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich dann anpassen. Und habe dann überlegt, wie könnte ich denn die Brand gestalten, das Logo für die Präsentation. Und bin irgendwann umgeswitcht auf Maniac Studios. Das hat sich groß angehört, gut angehört. Und seitdem haben wir mit Maniac Studios quasi die Agentur gebrandet und eben auch Branded Podcasts gemacht für Vodafone, Kongstar, für Daimler Truck, das ist dann, muss man sagen, auch mit Blick auf die Umsätze nochmal deutlich lukrativer als Podcasts rein im Sport zu produzieren. Eins weiter gedacht, den Schlenker mache ich auch nochmal am Ende. Mittlerweile sind wir seit Anfang des Jahres sehr stark im Thema Vermarktung mit drin. Also wir vermarkten zum Beispiel den Podcast von Mats Hummels mit seinem Bruder und einem guten Kumpel, alleine schwer. Genauso auch den Podcast von Robin Gosens, wie geht's, der jetzt zuletzt sehr durch die Decke gegangen ist und 2, 3 andere Formate, aber nicht im Sport.
Damit sprichst du ein spannendes Thema an. Du hast ja vorhin selbst auch den Ball einmal ins Rollen gebracht, dass du sagtest, am Anfang nicht, als es um das Thema Geld verdienen ging. Wie groß muss ich mir jetzt die Maniac Studios vorstellen? Wie viele Mitarbeiter sind da? Welches Unternehmenskonstrukt hast du da? Und klar, die Frage ist, wie verdient man Geld? Was sind deine Einnahmen? Wo sind deine Einnahmenströme? Wie muss man so eine Podcast-Produktion kalkulieren, falls da jemand draußen zuhört? Also vielleicht kannst du einmal kurz in das Geschäftsmodell eintauchen.
Also ich mache hier gerade mal unsere BWA auf, dann habt ihr da einen Blick drauf.
Danke.
Natürlich nicht. Kommt drauf an, würde der Anwalt sagen. Ne? Wo fange ich jetzt an von der Kalkulation? Vielleicht vorweg, wir haben natürlich unterschiedliche Branchen, wo wir andere Tagessätze verlangen können. Zum Beispiel in der Industrie als jetzt bei einem Verein, Verband, der in der zweiten, dritten Riege steht. Da wissen wir selber, dass es da nicht möglich ist, so große Tagessätze aufrufen zu können. Unser Team hat sich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht verändert. Wir sind 5 Leute im Team, also mit mir noch 4 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mayra, Lisa, Robin und Simon, alle schon sehr lange mit dabei. Und auch ein sehr eingeschworenes Team. Wir arbeiten komplett remote. Die meisten sitzen in Berlin, ich sitze hier in NRW. Können wir uns auch die Projekte gut aufteilen, weil wir eigentlich fast alle Produktionen remote auch machen. Also nicht jetzt remote im Sinne von, wir sitzen hier wie wir am Computer, sondern wir fahren zu den Kunden hin und produzieren dort sehr mobil. Das wird Timo wahrscheinlich auch kennen, neben den Standard-Podcasts, dass ihr viel unterwegs seid und vor Ort zu produzieren, wie beim Spielmacher zum Beispiel. Vom Geschäftsmodell per se, wo soll ich anfangen? Hast du eine konkrete Frage?
Also dir hat ja damals wahrscheinlich keiner erklärt, ach so, wenn du Podcast-Produzent bist, dann gibt's Paket A, B, C und dann musst du da noch ein Upselling-Paket und so weiter. Du hast das ja irgendwie wahrscheinlich alles selber aufgebaut und erstellt. Und daher die Frage, was kalkuliert man denn für einen Podcast? Wie funktioniert das? Wie muss man da, was muss eine Brand investieren, wenn sie eine Doku machen möchte zum Beispiel? Oder also vielleicht ist das eine Fragestellung.
Viel.
Also, ab wann fängt man an über Podcast? Kann man über Podcast nachdenken, ab welchem Budget?
Also jetzt ganz ehrlich, du kannst ja mittlerweile einen Podcast zu einer Nullsumme machen. Du hast ein Handy vor dir liegen, das du eh hast. Das hat ein mittlerweile sehr gutes Mikrofon. Kannst einen Podcast produzieren. Es ist immer die Frage, wie viel willst du investieren in die Qualität des Produkts? Je mehr du bereit bist zu investieren, dann kommt Video noch mit dazu, dass du ein Projekt immer noch mal in die Höhe schießen lässt von den Budgetkosten und auch was du damit erreichen willst. Willst du es refinanzieren? Willst du es vermarkten? Willst du damit Mitarbeiter gewinnen? Immer eine andere KPI, die dahinter steht, um sowas zu refinanzieren. Wir haben auch Podcaster, die gesagt haben, wir wollen es einfach für Thought Leadership machen. Ich will einfach nach draußen sichtbar sein beim Thema. Ich bin der CEO, ist mir eigentlich egal, was es kostet. Natürlich haben wir trotzdem, in Anführungsstrichen, marktgerechte Preise verlangt. Ich glaube, jetzt in den 8 Jahren, 9 Jahren, die wir Podcasts machen, haben wir ein gutes Pricing gefunden, das zum einen marktgerecht ist, weil man es eben bezahlt bekommt, muss man ja sagen. Wir haben Pitches verloren, Pitches gewonnen. Die einen sagen uns, wir sind zu teuer. Die anderen sagen uns, Mensch, seid ihr billig. Da findest du irgendwann dein Mittelmaß und weißt, wo du ungefähr die Preise ansetzen kannst. Aber natürlich habe ich mich auch schlau gemacht, mich mit anderen Podcastern, Timo, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, unterhalten. Hey, was hältst du denn für marktgerecht? Was macht ihr denn da, ohne sich gegenseitig irgendwie ins Fleisch zu schneiden? Wir merken aber auch so auf dem Markt, dass wir mittlerweile auch Premium sind, weil viele uns sagen, ja, die und die Agentur macht es für den und den Preis. Wo ich dann auch sage, ja, okay, müssen die vielleicht auch, weil sie nicht die Referenzen haben. Aber immer noch ein Fun-Fact, den ich mir gerne bringe, den ersten Podcast-Workshop, den ich gegeben habe in Berlin. Bei Project A damals habe ich, glaube ich, 490 Euro für verlangt. Ich glaube, mittlerweile kannst du da mindestens mal eine Null dran stellen.
Timo, du hast ja sehr viele Produktionen auch von prominenten Menschen aus den Medien, aus der Öffentlichkeit. Wie nimmst du das wahr? Was ist da ein Budget für einen Podcast? Was denken die auch?
Gegenfrage, Stefan, was muss man denn für so ein Coaching eigentlich anlegen? Also mal so roundabout, also egal ob bei dir, bei jemandem, der es schlechter macht, besser macht, wie auch immer. Also das nur mal, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Du kannst immer alles machen, das ist das, was ja Daniel Sprügel gesagt hat. Ne? Zieh was mal auf den Sport, wie viel brauche ich, um Fußball zu spielen? Keine Ahnung, 11 Leute, die nachher eine Kiste Bier trinken oder 400 Millionen, um vielleicht mal Champions-League-Sieger zu werden. Und dazwischen gibt es eine Riesenwelt. Und genauso ist das ja bei uns auch. Also letztlich ist die Frage, gerade wenn du als Brand auftrittst oder wenn du irgendwo im sehr prominenten Bereich mit prominenten Leuten und wie auch immer auftrittst, glaube ich, ist immer das Problem, vom Budget auszugehen, sondern vielleicht erstmal vom Produkt. Also soll das Produkt gut sein? Und das war auch immer die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn wir etwas produzieren, mit wem muss ich konkurrieren? Ne? Also wer ist mein Konkurrent? In erster Linie ist es das Radio, weil so hören wir eigentlich Audioinhalte, Radio. So, und ein Radio hat halt immer sehr, sehr hohe Standards. Ne? Die haben sehr, sehr viele Onboard-Geräte da stehen, die machen einen super Ton, die machen einen super Klang. Und letztlich ist das, womit wir uns dann auch messen, ob dann der Zuhörer sagt, also ich finde, man entscheidet ja auch in dem Moment, wo du einen Podcast anmachst, in den ersten paar Sekunden, unbewusst, ist das jetzt ein guter Podcast oder ein schlechter Podcast, nur darüber, wie es sich anhört. Ne? Ist das total verrauscht und ist der eine lauter als der andere und ist das voll anstrengend zu hören, dann entscheidest du sehr schnell, das hat wenig Relevanz. Und genauso ist es umgekehrt, klingt das eigentlich eher wie eine Radioproduktion, dann sagst du, oh, das hat wahrscheinlich schon eine Relevanz. So, und das ist letztlich das, wovon man auch ausgehen muss und wo man sich als erstes überlegen soll, wenn ich einen Podcast mache, was für eine Qualität soll der haben und was will ich denn eigentlich widerspiegeln?
Das ist ein guter Punkt. Da kommen wir ja so auf Erfolgsfaktoren für einen guten Podcast vielleicht zu sprechen. Was macht denn neben der Qualität der Aufnahme, was macht denn für euch sonst noch einen guten Podcast aus? Wonach wählt ihr eure Podcast-Auswahl? Wonach trefft ihr die?
Oh, ich setze gerne mal an, weil wir auch so ein bisschen überlegen, wir stellen die Frage ja immer, weil wir machen ja unsere Podcast-Formate nicht für die Kunden, die uns dafür bezahlen, sondern wir machen sie eigentlich für eine gewisse Zielgruppe Hörerschaft und wollen, dass die hören. Das heißt, die Grundfrage, die wir immer in der Konzeption stellen, ist, what's in it for me aus Sicht des Hörers? Also warum sollten die reinhören? Timo sagte schon, gerade bei Podcasts ist halt die Gefahr hoch, dass wenn du in den ersten 1, 2, 3 Minuten denkst, na, jetzt kommt er nicht zum Punkt und irgendwie ist es das doch nicht und die Qualität stimmt nicht, dann schalte ich ab und komme normalerweise nie wieder, weil ein Podcast dann nicht einfach mal wieder in den Feed gespielt wird, wie bei einem Instagram-Reel oder sowas, sondern weil du aktiv reinhören musst. Podcast ist ja immer noch ein Pull-Medium, das ich mir aktiv ziehe und kein Push-Medium, zumindest Stand jetzt. Und deswegen ist für uns immer die Frage, was für einen Mehrwert schafft der Podcast für die Hörerschaft? Und eigentlich haben wir so, glaube ich, 3, 4 verschiedene Sachen. Das eine ist Unterhaltung. Das zweite ist Education, also Unterhaltung, Mehrwert, Wissensvermittlung. Das sind so 3 Bausteine. Hey, was bringt es mir? Wie will ich den Podcast verlassen als Hörer? Bin ich danach freudig? Bin ich danach informiert? Bin ich danach, keine Ahnung, schlauer? All das ist dieser Zustand, den wir mit den Hörern rausschicken wollen aus der Folge. Das, was wir uns für Überlegungen machen, wenn wir einen Podcast produzieren.
Achtest du dabei auch auf Länge, auf Häufigkeit der Erscheinung, auf wechselnde Moderationen? Also sind das Faktoren, die eine Rolle spielen bei deiner Auswahl?
Ja, eine gewisse Sympathie brauchst du schon zum Moderator, weil ich meine, wenn du jetzt eine Frau hast mit einer sehr hohen, piepsigen Stimme, ist es nicht so ideal zum Zuhören. Genauso auch, wenn du einen Mann hast, der, wie ich, sehr schnell und sehr nuschelig redet, ist es auch nicht immer ein Wohlfühlfaktor. Also ja, idealerweise macht man sich vorher warm und redet dann einmal klarer als sonst. Die Radiostimme ist immer besser gehört als die vernuschelte Stimme. Aber klar, Menschen folgen Personalities und hören auch gerade beim Podcast. Ist ein sehr intimes Medium. Menschen bauen wahrscheinlich eine Beziehung zu einem auf, die man so über einen Social-Media-Kanal gar nicht bekommt. Ihr kennt das sicherlich auch. Ich kenne es zumindest, dass ich angesprochen werde und hey, interessant, ich habe gerade deine Stimme gehört, ich kenne dich doch. War auch schon der Fall, dass jemand gesagt hat, du redest aber so langsam. Ich höre dich nämlich auf 1,5-facher Geschwindigkeit, im Real Life dann ganz anders wahrgenommen wird.
Timo. Naja, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Menschen folgen Personalities und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Also gerade bei so Interview-Podcasts ist das oft so, dass der Interviewer von sich eigentlich wenig Personality gibt. Das finde ich immer sehr schade, weil, ne, um wieder auf deinen Satz zu kommen, Menschen folgen Personalities. Die Konstante in dem Podcast ist ja meistens derjenige, der den Podcast auch macht. Und das bedeutet für mich auch immer, dass der viel von sich geben muss. Wenn der immer nur Fragen stellt und immer nur den anderen quasi fragt, ne, wie siehst du das, wie hast du das empfunden, wie hast du und von sich nichts, dann ist das so sehr, sehr in eine Richtung. Und ein Podcast zeichnet sich immer dann eigentlich ganz gut aus, wenn das nicht nur in eine Richtung geht, weil das kennen wir ja alles schon aus dem Fernsehen und aus dem Radio. Und da ist ja Podcast eigentlich so ein bisschen ein anderes Medium, was dadurch auch sehr beliebt geworden ist. Und was ich immer ganz gerne sage, ist, man muss das Gefühl haben, es sind 2 oder 3 Leute, die sitzen am Kaffeetisch und unterhalten sich über ein Thema und man darf dazuhören oder man sitzt daneben und darf dazuhören. Dann ist es eigentlich ein ganz guter Podcast. Dann geht es ganz gut hin und her. Dann ist es ein gutes, abwechslungsreiches Spiel zwischen den verschiedenen Leuten und dann unterhält
man. Ja, weil du, Stefan, nochmal gefragt hast gerade, was schauen wir uns dann an? Ich gucke immer sehr gerne auf Durchhörquoten. Wie lange bleibt denn jemand dran? Wann steigen die Leute aus? Wir hatten früher auch über 1 Stunde lang einen Podcast, habe es dann deutlich reduziert auf ca. 30, 35 Minuten. Weil gerade bei Business-Themen, wenn du dann bei 60, 70, manchmal auch 80% liegst, ist das schon sehr, sehr gut. Wenn du aber merkst, du wirst länger und bist dann plötzlich nur noch bei 50%, es gibt halt mittlerweile so viel Podcast-Angebot, dass man sich vielleicht eher für den Unterhaltungspodcast entscheidet als für den Mehrwert-Podcast, den Business-Podcast. Aber das sind so KPIs, die wir uns anschauen. Aber es gibt auch Podcasts, siehe alles gesagt von der Zeit oder auch den Phrasenmäher damals, die 2, 3, 4, 5 Stunden gehen, die dann eine Durchhörquote haben von über 90%. Einfach weil es sich dieses Gespräch trägt, wenn man gerne zuhört, das auch in mehreren Etappen hört. Deswegen ist ein Podcast immer so lang, wie lange die Zuhörerschaft dranbleibt. Punkt. Da gibt es keinen 15 Minuten ist es, 60 Minuten ist es, 100 Minuten ist es.
Naja, aber ich ganz kurz noch, ich glaube, das hast du ja gerade angesprochen, gerade wenn du irgendwelche Spezialthemen hast mit auch vielen Spezialbegriffen oder die einfach sehr, sehr nischig sind, glaube ich, da hilft es schon, wenn du deutlich kürzere Podcast-Zeiten hast. Ja, also ich sag mal so, wenn du irgendwie über IT oder über Medizin oder irgendwas sprichst, ist es einfach vom Inhalt her auch so schwer, als Kost zu verarbeiten, dass es sicherlich besser ist, wenn du da dann mal nur 15 oder 20 Minuten hast, als wenn du jetzt irgendwie da eine Stunde.
Dreh den Spieß nochmal um und Richtung Zielgruppe. Ich frage mich halt immer, wer hört dazu? Wenn ich jetzt einen Podcast mache mit der Zielgruppe, das sind DAX-CEOs, dann habe ich vielleicht eher ein schnelles, kurzes Format, weil die haben keine Zeit. Wenn ich aber weiß, ich habe einen Podcast für Autoschrauber, die lassen den Podcast in der Werkstatt laufen, dann kann der auch mal 4 Stunden sein über irgendwelche Keilriemen oder sonst was. Also da gerne mal in Richtung Zielgruppe gucken.
Den würde ich gerne mal hören, den 4-Stunden-Podcast über Keilriemen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Bin dabei, weil Podcast hat ja jetzt, ist ja kein Nischenthema für irgendeine Spezialzielgruppe, die da ein Freak davon ist, sondern ist ja schon sehr, sehr weit verbreitet. Ich kenne die Zahlen vielleicht besser, aber du hast es vorhin mit Radio verglichen. Ich glaube, dass das ein Format ist, was sehr viele mittlerweile nutzen. Und dadurch gibt es halt eine sehr diversifizierte Zielgruppe. Und da haben auch Formate, die 4-5 Stunden dauern, auf einmal ihre Hörerschaft und ihre Berechtigung. Und es gibt nicht diese eine Regel. Du musst einen Podcast maximal so und so viele Minuten oder mit der und der Wiederholungsfrequenz oder sowas bringen, sondern es gibt halt für jede Zielgruppe da draußen dann wahrscheinlich auch ausreichend Formate. Ne? Vermutlich.
Würde ich mit einem Ja beantworten. Außer du wolltest noch eine Frage dazu stellen.
Ich wollte den Hinweis von Timo aufgreifen, dass der Podcast-Gastgeber ja auch ein bisschen was zu sagen haben sollte.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe noch vielleicht eine andere Meinung. Kommt drauf an. Ja. Es gibt auch Podcast-Formate. Ich meine, bei meinem zum Beispiel sage ich, ich will mich gar nicht in den Vordergrund stellen. Ich will das, was mein Gegenüber zu sagen hat, aus ihm rausholen. Wenn ich dann mal Werbung mache für meine eigenen Sachen, in Anführungsstrichen, oder erzähle, sagen viele, ja, komm, das kannst du weglassen. Ich bin ja wegen dem Gast hier, nicht wegen dir. Also die Rolle des Hosts sind wirklich,
du darfst. Wenn ich immer da kurz eingreifen darf, Daniel, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass du jetzt noch eine Stunde sprichst und dann habe ich meinen Gedanken vergessen. Nein, war Spaß. Also es geht nicht darum, dass du deine Inhalte nach vorne stellst, sondern mir geht es darum, dass sich ein natürliches Gespräch entwickelt. Ein natürliches Gespräch entwickelt sich nicht, wenn du zig Fragen auf deinem Zettel hast, wo du den anderen fragst, und hast du jetzt das gemacht und hast jetzt das gemacht. Das ist ja, also ne, Fragen auf dem Zettel ist kein natürliches Gespräch, sondern ein natürliches Gespräch ist, wenn du für dich sagst, okay, mich beschäftigt dieses Thema, weil so und so und so. Ich habe das und das gelesen und habe mich dann gefragt. Und jetzt die Frage an dich. Dann ist es ein natürliches Gespräch und das meine ich damit. Ne? Also es geht nicht darum, dass du deine Inhalte, wenn du jetzt einen Gast hast, du deine Inhalte platzieren sollst, sondern es geht letztlich darum, dass der Hörer versteht, warum dich das interessiert und warum du daran interessiert bist und nicht sagst, okay, ich habe das jetzt hier, weil ich habe jetzt hier eine Liste an Fragen und die muss ich jetzt abarbeiten. Dann, glaube ich, schiebt man auch so ein bisschen mit, naja, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt richtig Bock habe, aber wir machen jetzt hier einen Podcast, irgendwas muss ja passieren. So, und da geht es mir halt einfach darum, dass wir miteinander quasi ganz normal sprechen, so wie, ne, und im Zweifelsfall auch mal ins Wort fallen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, so wie so ein normales Gespräch am Kaffeetisch auch ist, ne. Wenn wir uns nicht einig sind, würde ich ja auch nicht warten, bis du irgendwann mal komplett deinen Monolog gehalten hast und dann so, jetzt bin ich dran. Am Kaffeetisch machst du es ja auch.
Es ist remote natürlich schwierig. Wir wissen beide, Timo, wir können es sehr gut schneiden nachher dann, dass man sich dann auch gut ins Wort fällt und nicht so halbgar mit einer Sekunde Verzögerung. Ja, gebe ich dir 100% recht, was du meinst. Wir haben sogar einen Praxisfall bei einem Podcast gehabt, wo der Host gewechselt ist nach 3-4 Jahren des Podcasts und du hast gemerkt, es ist weggegangen von einem Gesprächspodcast hin zu einem Interviewpodcast. Also es waren wirklich Fragen vorbereitet, die gestellt worden sind. Aber dieses zwischen den Zeilen lesen auf, keine Ahnung, Emotionen eingehen, auf Folgefragen, auf das Gesagte eingehen, kam dann viel zu kurz und auch persönliche Note reinzukriegen. Und das haben die Hörer gemerkt und angemerkt. Und deswegen gehe ich das 100% mit.
Jetzt habe ich, wenn ich die Bilder von dir damals auf Social Media gesehen habe, Daniel, wenn du eine Podcast-Aufnahme gemacht hast, da war Equipment ausgebreitet, da hast du riesentechnisches Zeugs mit. Ihr sagt gerade selber, ihr macht das in der Regel in Präsenz, also weniger hier remote über das Digitale, sondern ihr macht das häufig in Präsenz. Ich weiß das von Timo, wenn Timo mit uns arbeitet, in anderen Medienformaten, unter anderem Fotografie und Film, da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge Equipment dazu. Da kann ich mir vorstellen, da gibt es halt auch ein bisschen Know-how, was man sich aufbauen kann. Welches Know-how braucht man denn für einen guten Podcast als Host? Also, wo seid ihr denn in die Schule gegangen, um gute Fragen zu stellen, gut zuzuhören und guter Host zu sein? Also, ihr seid ja beide keine Journalisten oder habt eine journalistische Ausbildung. Wie wird man ein guter Podcast-Host? Unabhängig mal von der technischen Seite.
Ich würde sagen, ein grundehrliches Interesse an dem Gegenüber. Das hat gar nichts zu tun mit einer guten Vorbereitung oder mit, ob man gute Moderationsskill hat, sondern wie im normalen privaten Leben auch. Und da sind wir dann, ein gutes Gespräch, gut geführtes Gespräch ist wertvoller für einen Podcast als ein sehr gut geführtes Interview. Und im privaten Umfeld, wenn mir jemand was erzählt davon, dass er Kaninchenzüchter ist, dann fallen mir garantiert 20 spannende Fragen dazu ein. um zu verstehen, was denn dahinter steckt. Also dieses grundlegende Interesse an den Geschichten anderer Menschen, was uns in der Gesellschaft leider ein bisschen verloren geht. Aber das ist für mich so eine Grundskill, die ein Gesprächsführer braucht.
Das ist ja quasi auch das, was ich ja quasi vorhin eben auch schon angesprochen habe. Also, dass du letztlich nicht die Fragen abarbeitest. Wie viele Podcaster sind denn ursprünglich Journalisten? Also, ne, kannst ja mal durchgehen, wenn du so bei Spotify bist. Wer davon ist denn ein Journalist und wer nicht? Und ich glaube, darauf kommt es auch gar nicht unbedingt an, sondern letztlich das, was Daniel gesagt hat, dass man Interesse am Gespräch hat, dass man Interesse am Inhalt des anderen hat. Und dann, glaube ich, ist man auch ein ganz guter Podcaster. Das Problem, was ich aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein bisschen ergeben hat beim Podcast, ist, dass alles, wie sagt man, überproduziert wird. Ne? Also vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren hast du halt dein Gespräch gemacht, dann hast du ein bisschen so einen Gesprächsleitfaden und mit 1 oder 2 Gästen und das ist durchgeführt. Mittlerweile, wenn du einen Podcast erstellst, heißt es immer, ja, wir brauchen Rubriken und wir müssen noch das und dann haben wir hier noch eine Fragerunde und dann habe ich noch die und dann haben wir noch die Rubriken, dann müssen wir noch das und irgendwann kommt das Gespräch, das natürliche Gespräch, was einen ja am meisten interessiert und was einem letztlich am meisten an so einem Podcast hält und auch am authentischsten ist. Das finde ich ist übrigens das wichtigste Wort in Bezug auf den Podcast, nämlich Authentizität. Ja, alles andere ist ausproduziert und der Podcast ist zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er eben entsprechend authentisch ist. Und das kommt dann irgendwann zu kurz, je mehr es einfach ausproduziert ist. Da kommen wir zu einem anderen Punkt, den ich früher auch super deutlich besser fand, als heutzutage in einem Podcast ist, nämlich die Vermarktung und auch die Werbung. Ich kann mich noch erinnern, vor 5, 6, 7 Jahren gab es Podcast-Werbung, die sogenannte Pre-, Mid-Roll, End-Roll, was auch immer, eingesprochen vom Podcaster. Und das war in erster Linie ganz oft einfach nur das Thema, keine Ahnung, das Produkt, was er bewerben sollte und so ein bisschen abgestimmt, was drin vorkommen sollte. Und der hat das selbstständig eingesprochen und hat auch tatsächlich das Gefühl vermittelt, ich finde das gut, das Produkt. Und das haben wir heutzutage alles gar nicht mehr, weil wir mittlerweile fast nur noch produzierte Werbung haben. Ja, das muss alles 1:1 so nachgesprochen sein, wie es von der Marketingagentur, dann wird es ausgegeben ist, dann wird es nochmal korrigiert, dann wird es nochmal korrigiert, dann ist auch die Werbung irgendwann nicht mehr authentisch. Und ich fand, das war das beste Mittel, was du in einem Podcast hattest, eine authentische Werbung. Ja, also wenn du überlegst, du hattest einen Podcaster und der war in dem Moment ja nicht nur Podcaster und Werbetreibender, sondern der war eigentlich Testimonial. Wo kriegst du denn so eine, in Anführungsstrichen, günstige Testimonial-Werbung wie beim Podcast? Oder wo hast du so eine günstige Testimonial-Werbung wie beim Podcast bekommen? Und es war eben authentisch. Und das haben wir heutzutage schon fast leider verloren beim Podcast.
Ich habe noch ganz kurz, Stefan, wenn ich rein darf, einen Punkt, den du vorhin meintest, mit dem überproduziert. Ich gehe das mit. Ich will den Spiegel aber nochmal umdrehen und sagen, und auch dich fragen, Timo, wie ihr damit umgeht, weil wir haben noch eine große Herausforderung und das ist halt die Auffindbarkeit von Podcasts. Mittlerweile denken wir schon vorab, hey, was können wir denn im Podcast machen, damit das wiederum viral geht durch ein Short-Video, das wir daraus generieren auf TikTok, Instagram und Co. Weil das ergibt sich in Gesprächen, Interviews gar nicht mal so häufig, dass man sagt, okay, diese 14 Sekunden kannst du perfekt ein Reel draus machen. Es geht, Hotel Matze macht das überragend, aber viele Podcasts kriegen es nicht hin, sodass man manchmal auch wirklich eine Frage einbaut, die bewusst darauf abzielt, dass das als Short-Video viral gehen kann. Zum Beispiel, hey, was stört dich am meisten an unserer Branche? Wenn da eine Aussage kommt, ist halt etwas, was, oder Anekdoten, dass man bewusst eine Anekdote erzählt und darauf eingeht. Das würde ich jetzt nicht als überproduziert bezeichnen, aber es führt dazu, dass zwanghaft teilweise Kategorien zu viel eingeführt werden, damit sie eben auch als Short-Video später funktionieren. Also das habe ich auch bemerkt, zumindest in der Entwicklung. Aber jetzt vielleicht auf den zweiten Punkt nochmal einzugehen, die Authentizität und das Schalten von Werbung, was ja auch im Business-Podcast immer wichtiger wird, im normalen Podcast. Nehmen wir auch wahr, wir haben gerade jetzt durch die Vermarktung, die wir mittlerweile machen, auch die Brandseite, die haben halt sehr viel, also ich habe lustigerweise gerade eine E-Mail bekommen von der Brand für den Podcast von Mats Hummels, hey, wir haben eigentlich kein Briefing, weil die Hosts kriegen es am besten hin, wie sie unser Produkt darstellen können. Hier ist unser Link zum Produkt, macht gerne. Ich liebe solche Briefings, weil die Hosts natürlich authentisch was draus machen können. Es gibt andere Brands und wir kennen sie alle aus der Nahrungsergänzungsbereich. Da hast du 5 Seiten Briefing mit sämtlichen Sachen, die aus rechtlichen Gründen so genau sagen müssen und gar nicht anders. Und dann kriegst du es einfach nicht so hin, das als Host das rüberzubringen. Dass die Performance am Ende nicht stimmt, liegt genau daran, weil es keine Werbung ist, sondern eine Testimonial-Werbung. Und das ist immer eine persönliche Empfehlung. Und wenn die nicht authentisch ist, dann folge ich der auch nicht. Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal ganz viel ausgeholt habe auf deine Antwort.
Ich finde das spannend. Also ich würde gerne über die Entwicklung noch weiter sprechen. Jetzt bleiben wir mal bei dieser Werbeentwicklung und Monetarisierung. Jetzt kommt ja noch ein neuer Skill dazu. Jetzt seid ihr ja nicht nur technisch fit und könnt einen guten, qualitativ guten Podcast aufnehmen. Jetzt seid ihr auch noch irgendwie moderativ und in der Gesprächsführung fit. Jetzt kommt ja noch der Aspekt dazu, wie mache ich jetzt auch noch Marketing? Also jetzt müsst ihr auch noch Werber Wissen irgendwie mit reinbringen in euren Beratungen, in die Podcast-Produktionen. Wie kommt man denn da? Welche Trends kann man denn da neu setzen? Welche Entwicklung nimmt das eigentlich denn gerade? Einen habt ihr gerade gesagt, die Qualität der Testimonials oder der Bewerbung von Produkten ist irgendwie nicht mehr authentisch genug oder nicht mehr hat eine neue Kurve genommen. Gleichzeitig sagst du bei Mats Hummels beim Podcast ist das Briefing nahezu null, sondern sollen sie einfach selbst was erfinden. Wie kommen denn jetzt neue Marketing-Ideen in der Umsetzung für Werbung und Podcast? Wie kommt das denn jetzt zu euch? Wo holt ihr euch das und was ist die Entwicklung? Was ist der Trend? Und das war halt der erste Teil mit Daniel und Timo und ich habe es ja gesagt, ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen. In der nächsten Folge wird das nochmal spannend, wie denn die beiden auch die Zukunft des Podcasts und des Audioformats sehen. Und da hört doch gerne wieder rein, wenn nächste Woche die beiden nochmal zum zweiten Teil antreten. Bis dahin, ciao.